Es ist schon eine geraume Zeit her, wo ich angekündigt habe, also zu sprechen über den Heiligen Geist und seine Eigenschaften. Wozu wir den Heiligen Geist brauchen. Und dann das Letzte, wer kann den Heiligen Geist empfangen? Wem wird er gegeben? Also über die ersten zwei Fragen habe ich gesprochen und jetzt ist wichtig heute über die dritte Frage. Wer kann den Heiligen Geist empfangen und wie wird er empfangen? Das heißt nicht, Geschwister, dass ich über die Heiligung predige oder dass ich jetzt etwas Besonderes sage, sondern ich möchte kurz Fortsetzung machen von dem Thema, was wir eigentlich hatten am Pfingsttage. Weil Pfingsten, wissen wir alle, am Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen auf die 120, die beisammen waren. Nämlich in Jerusalem waren sie nach dem Gebot des Herrn, waren die Jünger dort geblieben und warteten auf die Verheißung des Vaters. Und wie wir betrachtet haben, diese Verheißung ist die größte Verheißung, was ein Kind Gottes je erlangen konnte. Denn ohne den Heiligen Geist können wir nichts. Der Heiland hat auch gesagt, in der Vorlesung haben wir gehört, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir wissen, dass der Herr Jesus ist in den Himmel gefahren, aber er hat verheißen. Sobald er dort ankommen wird, wird er den Tröster senden, der uns in alle Wahrheit leiten wird, der uns Kraft gibt, wirklich ein ihm wohlgefälliges Leben zu führen. Und er uns führen und leiden wird in allen unseren Lebenslagen. Und so haben wir betrachtet, also die Eigenschaften des Heiligen Geistes und auch, wozu wir ihn brauchen. Haben etliche Beispiele erwähnt. Und jetzt heute über das, nämlich Fortsetzung, wer kann den Heiligen Geist empfangen? Und ja, wie wird er empfangen? Also, wir haben gelesen, Geschwister, dazu möchte ich zu dem, was wir gehört haben, möchte ich noch zwei Bibelstellen dazu lesen. Und die finden wir in Johannes 14, Vers 16 und 17. Johannes 14. Und hier spricht der Heiland so, und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und die andere Bibelstelle finden wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und hier spricht der Apostel Paulus, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist, ganz samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. So sehen wir in beiden Bibelstellen. Der erste ist die Verheißung, was der Heiland hat verheißen, dass er wird den Geist der Wahrheit senden. Und dann ist unterstrichen, welchen die Welt nicht empfangen kann. Also, wenn die Frage steht, wer kann den Heiligen Geist empfangen oder wem ist er verheißen worden, dann ist diese eine klare Antwort auf das. Der Heilige Geist kann nur der empfangen, der wiedergeboren ist. Der durch Jesus Christus wiedergeboren ist, dem seine Sünden vergeben sind und der in Jesu bleibt. Wir haben auch in der Vorlesung gelesen, gehört, dass dort ist, sagte, heißt es so, so ihr in mir bleibet. Und dann auch das, was der Heiland gesagt hat, weil er der Weinstock ist und wir sind die Reben. Und dann sagt er, der Vater wird jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen. Das ist eine Hindeutung auf die Heiligung. Das ist notwendig. Und so sehen wir diese Bibelstelle und wie auch der Apostel Paulus hier gesagt hat. Er schreibt es den Thessalonicher, der Gemeinde Gottes zu Thessalonich, die waren erlöst, die waren Kinder Gottes. Und da war sein Wunsch, dass der Herr sie möchte heiligen, durch und durch. Welches geschieht? Durch die Heiligung. Somit ist bewiesen, also dass der Heilige Geist wird bloßgegeben seinen Kindern, die wiedergeboren sind und die in Jesu sind und bleiben. Das ist, wie es heißt, also auf diese Frage, wer den Heiligen Geist empfangen kann. Und wir können Gott sei Dank sagen, Geschwister, dass der Herr hat uns gefunden, er hat uns erkauft durch sein Blut, hat uns erlöst und errettet, und somit alle, die wir diese Erfahrung gemacht haben, die können wir uns freuen und Gott danken, dass er uns ausgerüstet hat mit seinem Geist. Wer aber die Erfahrung noch nicht gemacht hat, für ihn steht der Weg offen. Jesus steht da mit geöffneten Händen und er wartet auf einen jeden, denn er will uns selig machen. Er will uns unsträflich, wie der Apostel Paulus auch sagt, auf einer Stelle, eine Jungfrau möchte er zuführen dem Herrn, die da ist ohne Fleck, ohne Runzel, ohne Tadel. Und so will Christus seine Gemeinde sehen und so will er jeden persönlich sehen. Aber er hat verheißen, dass er wird das Werk, was er in uns angefangen hat, er wird es auch zu Ende führen. Und wenn wir in ihm bleiben und wenn wir darauf bedacht sind, teilzuhaben an seinem Geist, dann wird er uns auch diese Bitte erfüllen. Somit haben wir gesehen, dass nur wiedergeborene Menschen den Geist erlangen können. Wie werden wir zum Besitz dieses Geistes kommen? Nämlich durch die Heiligung. Die Heiligung wird auch genannt Feuertaufe oder die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wo Johannes taufte und viel Volk zu ihm kam, da hat er bezeugt und hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser, der Taufe zur Buße. Nach mir wird einer kommen, der ist stärker denn ich, dem ich nicht genugsam bin, seine Schuhriemen zu lesen oder seine Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also hier wird betont, die Taufe mit dem Heiligen Geist oder die Feuertaufe oder die Heiligung oder geheiligt werden. Das ist alles, wenn wir in dem Wort Gottes diese Aussprüche finden, dann wissen wir, es redet von einem und demselben, nämlich von der Heiligung, nämlich von dem zweiten Gnadenwerk, was Gott willig ist, an jeden seinen Kindern, die zu ihm gekommen sind, zu vollziehen. Es ist der Wille Gottes, dass er uns den Heiligen Geist schenken will. Und zwar ist das die größte Gabe, was kein Unerlöster, kein Weltmensch empfangen kann. Denn der Heiland hat gesagt, die Welt kenne den nicht. Auf einer anderen Stelle sagt das Wort Gottes uns so: Geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Und wenn er den Geist Gottes nicht empfangen kann und nicht besitzen kann, dann ist es wirklich natürlich, dass er auch von den geistlichen Dingen nichts verstehen kann und nicht empfängt. Aber uns, Gott sei Dank, die wir seine Kinder sind, uns hat der Herr die Augen geöffnet und hat uns in Wirklichkeit auch dieses Geschenk gegeben. Und wir können, ohne ihn werden wir ja nicht ans Ziel kommen. Besonders in dieser Zeit. Geschwister, wenn wir jetzt aber betrachten, die Lehre von der Heiligung wird in der neutestamentlichen Lehre unter der sogenannten Christenheit am wenigsten verstanden. Viele leugnen sie ab. Viele Christenbekenner, die bekennen, dass die Lehre wird, irgendwie in der Bibel wird Heiligung gelehrt. aber sie passt nicht mehr hinein, besonders in unsere Zeit, wenn wir jetzt betrachten, dann passt sie nicht in unsere aufgeklärte, moderne Zeit hinein. Viele sagen so, das ist eine Lehre, die zu überspannt ist, die passt heute nicht mehr in das Leben. Viele aber schauen auf eine andere Seite und sagen so, es gibt kein zweites Gnadenwerk, sondern wir werden allmählich in diesen Zustand der Heiligkeit hineinwachsen. Und bis wir am Ziel ankommen und den Schritt machen, dann werden wir vollkommen sein. Aber wir alle haben schon oft gehört, was das Wort Gottes sagt, schon im alten Bunde. Wenn Gott zuruft und sagt, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein, dann wissen wir, wenn es im alten Bund schon von Gott, von den Menschen verlangt wurde, heilig zu sein, wie viel mehr im neuen Bund, wie viel mehr in unserer Zeit. Und so sehen wir, Geschwister, dass, weil die Heiligung nicht gepredigt wird, weil sie nicht anerkannt wird, und deshalb sehen wir auch die große Not in der sogenannten Christenheit. Wie viele Probleme, wie viele Dinge über das, was heute geklagt wird. Viele klagen und sagen, warum die Verflachung, warum diese Dinge alle? Weil die Heiligung nicht gepredigt wird. Wird die Heiligung nicht gepredigt, da wird auch keine Empfang sein, da wird auch der Heilige Geist nicht ausgegossen. Und das Wort Gottes sagt klar und deutlich, das ist die Kraft aus der Höhe. Warum hat der Heiland seinen Jüngern geboten und hat gesagt, bleibet in Jerusalem, bleibet, bis dass ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also, das ist doch selbstverständlich, wenn wir heute Heiligung unterlassen, wenn wir nicht uns bestreben nach dem Heiligen Geist, dass wir ihn in Besitz nehmen, dann sind wir auch kraftlos. Und deshalb auch, die viele Klagen und die Probleme, also dass so eine Verflachung und alles das, dass es so das Christentum, dass es nicht mehr in solch einem Stand ist, wie es der Heiland gern sieht und haben möchte. Auch unter den Kindern Gottes, unter der Gemeinde Gottes. Geschwister, wenn wir diesen Punkt unterlassen, wenn wir ein Leben führen möchten, wo Gott wohlgefällig ist, dann können wir es nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ohne ihn können wir nie zu solch einem Stand kommen, dass das Wohlgefallen Gottes auf uns ruhen kann. Und so sehen wir, also dort, wo Heiligung nicht gepredigt wird, dort sieht man auch das Resultat. Das Resultat wird nicht ausbleiben. Wo aber Heiligung gepredigt wird und praktiziert wird, dort wird auch das Resultat nicht ausbleiben. Dort sieht man, dass ein Feuer, ein gewisses inneres Feuer in den Kindern Gottes ist oder in denen, ich möchte so sagen, alle, die in Wirklichkeit sich Gott übergeben haben, ein volles Opfer, ein völliges Opfer Gott gegenüber sind und in denen wirklich auch das Feuer des Geistes inwendig wirkt. Und das ist das Problem, dass in der sogenannten Christenheit fast von allen, unter allen Christbekennern, dass die Heiligung abgestritten wird. Schon von Anbeginn wissen wir, ich möchte jetzt nicht zurückgehen in die Morgenzeit, aber kurz zurück in die Abendzeit. Wir wissen, dass die alten Brüder, ihr Hauptthema war Heiligung, Heiligkeit, ein heiliges Leben. Auf diese Dinge haben sie viel Gewicht gelegt. Aber schon bei denen schon, bei den ersten Pionierbrüdern, kam sogleich viele von den Predigern, so lesen wir in den Nachrichten, das sind also abgerutscht von dieser reinen Lehre und haben angefangen predigen, dass also die Heiligung als ein zweites Gnadenwerk, dass es nicht existiert, sondern der Geist wird gegeben den Kindern Gottes in der Bekehrung. Das wissen wir, Geschwister, ohne den Geist Gottes. Das Wort Gottes sagt, niemand kommt zum Sohn. Es ziehen den der Vater. Und der Vater zieht uns vermittelt des Heiligen Geistes. Und wenn wir jetzt Wenn der Mensch zur Bekehrung kommt, wenn der Mensch kommt und er sieht seinen sinnlichen Zustand ein und er kommt zu Christus unter das Kreuz, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Aber da können wir nicht sagen, der Heilige Geist, das ist sein Werk, der führt auch die Kinder Gottes. Und in diesem Zustand, dem wiedergeborenen Zustand, da werden auch alle wahre Kinder Gottes ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Aber die Verheißung, dass der Tröster in uns bleiben soll, da ist noch etwas notwendig. Da ist diese Reinigung notwendig, nämlich die Reinigung des Herzens. Und somit kommen wir also zu dieser Frage, wenn die alten Brüder, wenn sie gelehrt haben, die Heiligung, wenn sie gesehen haben, wie notwendig sie ist. Und so ging es, wenn auch viele abgekommen sind, haben einen anderen Weg eingeschlagen. Aber doch die Mehrzahl, die sind auf dieser Lehre geblieben. Und so ist sie bis auf unsere Tage übergekommen. Auch wir sind heute, Gott sei Dank, wir können sagen, wir haben die reine Lehre und wissen, dass das Wort Gottes lehrt, das erste und das zweite Gnadenwerk. Die alten Brüder, die haben viel Gewicht gelegt auf ein reines, heiliges Leben. Zum Beispiel möchte ich einen Auszug lesen aus dem Büchlein Die letzte Reformation. In diesem Büchlein wird uns beschrieben, also wie der Anfang war der Reformation, der letzten Reformation, wie sie sich entwickelt hat, aber wird auch hingewiesen, dass bald nachdem die Reformation begonnen hat, auch andere dunkle Kräfte doch wiederum sich einsetzten, um dieses heilige Werk Gottes zu zerstören. Und das ist immer im Seelenfeind, das ist immer sein Bestreben. Und wir wissen es auch persönlich, ein jeder an sich selbst. Wenn der Mensch bekehrt ist, wenn er wiedergeboren ist, wenn er zu Gott gekommen ist, und dann ist die erste Liebe, die Freudigkeit, der innere Eifer, das Feuer, das ist in Wirklichkeit so, ja, brennend. Aber mit der Zeit, wenn man nicht wacht, nicht betet, mit der Zeit lässt es nach. Woher kommt es? Wir wissen, Geschwister, der Seelenfeind, der schläft nicht. Der ist vom ersten Tag. Er ist ja dabei, dass wir uns sollen nicht bekehren, dass wir sollten nicht zu Gott kommen. Aber sobald ein Mensch doch seinen Zustand erkannt hat, zu Gott gekommen ist, da ist er wieder dabei, zum diesen Zustand wieder zu rauben. Denn jede Seele, er streitet für jede Seele. Diese zwei Mächte, die dunkle Macht und die positive Macht, die göttliche Macht, die sind und bleiben im Streit bis an jenen Tag, wo der Herr wird auch den letzten Feind ja, überwinden und besiegen. Und so sehen wir, Geschwister, dass die alten Brüder, die haben auf dieses Thema großen Wert gelegt, haben es gepredigt und Gott sei Dank auch in unserer Zeit wird das gepredigt und wir haben dies. Ich möchte einen Auszug lesen aus dem Büchlein von dem, wie ich schon erwähnt habe, die letzte Reformation. Kurzen Auszug, nämlich über die Bibelstelle, wo sie zitieren, die sagen, also hier finden wir stellet euch nicht dieser Welt gleich, Römer 12, 2. Vers. Und diese Bibelstelle, wir wissen, sie redet nämlich, was ich lese, den Vers, und lese ihn in der Bibel, wie Luther ihn übersetzt hat. Und dann möchte ich diesen Vers noch lesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Römer 12, Vers 2. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches das sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene Gottes Wille. Wir wissen, dies redet auch von der Heiligung. Dies redet von einem Zustand, wo die Kinder Gottes sollen ihre Gesinnung ändern. Und diese Gesinnung zu ändern, die kann man nur dann mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Neue Genfer Übersetzung sagt so: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist jetzt diese Übersetzung. Und wenn wir diese Übersetzung nehmen, dann ist das so verständlicher. Also der sagt, dass wir nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt wandeln sollen, urteilen sollen. Ja, wie wenn er sagt, stellet euch nicht dieser Welt gleich. Sondern sagt er, lernet in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Alles, was wir tun, was wir reden, was wir uns vornehmen, wenn wir die Frage stellen, ist es Gottes Wille? Ja? Oder ist es auch gut? Ob Gott daran Freude hat und ob es uns vollkommen macht, oder in sich selbst vollkommen ist. So ist dieses zu verstehen. So ist die Genfer Übersetzung so wörtlich. Und deshalb sehen wir, und auf dieses haben auch die alten Brüder großen Wert gelegt. Und unsere Brüder, die uns überliefert haben, ihre Gesinnung, wie sie waren, die halten auch an diesem Fest und haben es so festgehalten und uns weiter übergeben. Nun möchte ich den Auszug lesen aus dem Büchlein, die letzte Reformation. Und hier steht es, stellet euch nicht dieser Welt gleich. Es ist der Anfang von dem zweiten Vers von Römer 12. Und da schreiben sie so: Die positive Seite der Heiligung ist ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Die negative Seite besteht in der Ablehnung aller weltlichen Lust. Weil die Pioniere sehr praktisch veranlagt waren, bezogen sie diese Trennung auf das ganze tägliche Leben. Wir teilen oftmals, machen einen Unterschied und sagen, naja, wenn wir uns da befinden oder dort befinden, so können wir vielleicht verschiedene Redensarten führen, verschiedene uns verhalten. Aber hier sagt er, weil die alten Brüder sehr praktisch waren, da übertragen sie dieses auf das ganze tägliche Leben. Da ging es einmal um die Befreiung von der weltlichen Gesinnung. Jeder, der sich ganz auf die Seite der göttlichen Wahrheit stellt, sollte wissen, dass zwischen ihm und dem Weltgesinnten im geistlichen wie im praktischen Leben eine tatsächliche Trennung stattfinden muss. Das Kind Gottes muss sich sogar auf allerlei Widerwärtigkeiten und Verfolgungen gefasst machen, denn alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Was sich nicht genau mit den Lehren des Wortes Gottes vereinbaren lässt, muss aufgegeben werden. Es steht geschrieben, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Johannes 2, 1. Johannes 2, 15, 17. In Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen werden Kinder Gottes an Vergnügungen nicht teilnehmen können, die der Eitelkeit, der Leichtfertigkeit und damit der Sünde dienen. Der Feind ist sehr bemüht, die Herzen von Gott zu trennen und sie tiefer in die Sünde hineinzuziehen. Das trifft ganz besonders der Jugend zu. So vielseitig und scheinbar harmlos die weltlichen Vergnügungen auch immer sein mögen, Kinder Gottes können daran nicht teilnehmen, ohne Schaden im geistlichen Leben zu erleiden. Und wenn sie auch harmlos sind, das war die Gesinnung. Ich lese, was unsere Brüder jetzt geschrieben haben von der Gesinnung der alten Brüder. Aber dann kommt auch zuletzt die Bestätigung. Kinder Gottes führen ein eifriges Gebetleben und dienen ihrem Gott von ganzem Herzen. Dadurch bekommen sie die nötige Gnade zu einem heiligen Leben. Ein gottgeweihtes Leben kann sich nicht entfalten, wo der Geist der Welt herrscht und regiert. Leute, die alle Vergnügungen mitmachen, haben kein Verlangen und auch wenig Zeit für Gott und für ein Gebetsleben. Die Kinder Gottes dieser Zeit fanden auch im Worte Gottes gewisse Regeln für ihre Kleidung. Der Apostel Paulus schreibt, darum, so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes? 1. Korinther 6, 20. Sind unsere Herzen heilig, demütig und frei von Eitelkeit und Stolz, dann wird auch unser äußeres Leben diese innere Stellung zeigen. Der Volksmund sagt, den Vogel erkennt man an den Federn. Wie zeigt es sich denn, wenn Herzen hoffärtig sind? Das Benehmen und die Kleidung verraten den Stolz. Der Hochmütige versucht, sich mit Gold, Perlen und kostbaren Kleidern zu schmücken. Gottes Wort aber sagt, ihr Schmuck soll nicht auswendig sein mit Haarflechten und Goldumhängen oder Kleider anlegen, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unverrückt, mit sanftmütigem und stillem Geiste, das ist köstlich vor Gott. 1. Petrus 3, 3. Gottes Wort ruft uns mit mahnender Stimme zu, stellet euch nicht dieser Welt gleich. Alle, die aufrichtigen und reines Herzens sind bereit dazu, ihr Amen zu sagen. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. So also, das ist, was sie beschreiben von den alten Brüdern, wie sie darauf Acht hatten, auf die Reinheit, Heiligkeit, auf einen Wandel, der vor Gott wohlgefällig ist, auf einen Wandel, der uns fähig macht, Sieg zu haben, nicht zu unterliegen, auf einen Wandel, auf ein Leben, das uns befähigt, dass wir nicht lau und träge werden, dass wir nicht vergesslich werden, sondern dass uns immer wieder die Heiligkeit Gottes und dass es Gott genau nimmt, dass es uns immer wieder vor Augen steht. Jetzt sagen Sie so, für uns heute, wer gibt uns das Recht, diesen Punkt überlegen, lächelnd, als altmodisch abzutun? Wird dadurch die Qualität des geistlichen Lebens besser? Sollten wir uns nicht auf unsere große Verantwortung besinnen, die wir übernommen haben? Und zwar schon bei der Bekehrung, aber wie viel mehr bei der Heiligung, wo ein Kind Gottes sich auf den Altar Gottes legt und verspricht Gott, ein völliges Opfer zu sein. Ist das nicht eine Verantwortung, was wir auf uns genommen haben? Da wir Jesus Christus versprachen und haben ihm gesagt, Herr, so du mir meine Sünden vergibst, jetzt bei der Wiedergeburt, so will ich mit dir wandeln, so will ich so leben, wie es vor dir wohlgefällig ist. Aber bei dem zweiten Gnadenwerk, ein völliges Opfer, wo wir bitten, dass Gott soll unsere Natur reinigen, dass Gott soll uns eine göttliche Natur schenken und er will es tun und tut es auch. Wie viel mehr da, welche eine Verantwortung nehmen wir da auf uns, dass ab jetzt unser Denken, unser Reden, unser Tun, unser Lassen, alles was wir unternehmen, dass das Wohlgefallen Gottes auf ihm ruhen kann. Ich glaube, Geschwister, ich von meiner Seite, so oft ich an diese Dinge denke, so oft ich von diesen Dingen lese, dann geht mir ein Schauder durch Mark und Bein. Und ich flehe immer, lieber Heiland, helf mir, dass ich vor dir erfunden werde. Wenn du jetzt erscheinen wirst, wie werde ich vor dir stehen, dass ich, wenn du jetzt erscheinst, dass ich dir mit Freudigkeit ins Angesicht schauen kann. Aber Geschwister, wie oftmals ist der Seelenfeind da und er will uns träge machen. Er will uns einfach so gedankenlos, sorgenlos durch das Leben führen. So hat er es gern, denn er weiß, wo wenig gebetet wird, wie wir gelesen haben, ein Gebetsleben führen die wahren Kinder Gottes. Aber der Seelenfeind ist da, um das zu zerstören und zu vernichten. Nun der Zweck der Heiligung, ganz kurz. Also die Heiligung führt uns tiefer in das geistliche Leben hinein. Das ist eine Vertiefung für Kinder Gottes, die das geistliche Leben erfahren haben. Ja? Aber Heiligung befreit uns nicht von Kämpfen. Aber es gibt ein Wachstum in der Heiligung. Und in der Heiligung, wenn wir erlangt haben die Kraft von oben, vermittels dieser Kraft können wir besser überwinden. Gewiss, wenn wir sie in Anwendung bringen, wenn wir wachen und beten, dass der Herr immer bei uns ist. Jeden Morgen sollten wir aufs Neue die gnädige Kraft. Wir haben in den Tagen hier gehört, dass wo Paulus bei Damaskus sich bekehrt hatte, da war ihm die ernste Frage am Herzen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann wurde unterstrichen. Also diese Frage muss jedes Kind Gottes jeden Morgen aufs Neue auch an sich stellen. Herr, was willst du, dass ich heute tun soll? Und wenn dann die Antwort kommt, ein alter Bruder hat mal so gesagt, es kann nur eine Antwort geben. Und diese Antwort wird sein, wie sie der Apostel Paulus empfangen hat. Und es wird sein, folge mir nach, wie Petrus sie empfangen hat jenes Mal. Also folge du mir nach. Und die Nachfolge Jesu, die schließt das ein, dass wir wachen, dass dieser Tag möchte so verbracht sein, wie es vor Gott wohlgefällig ist. Dann sind wir ihm heute nachgefolgt und so werden wir in der ganzen Zukunft jeden Tag aufs Neue ihm nachfolgen. Das ist nun der Zweck der Heiligung. Wie gesagt, eine Vertiefung des geistlichen Lebens, eine Kraft, die wir bekommen, die uns näher zu Gott führt, die uns befähigt. Wir haben in den Eigenschaften, wo wir betrachtet haben, die Eigenschaften des Heiligen Geistes, da haben wir gesagt, er ist ein Geist, ja, der Weisheit, der Erkenntnis, ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe und alle diese Dinge. Und wenn wir jetzt zu Gott kommen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben und wenn jetzt die Erbsünden, wo in der Heiligung weggenommen werden, wo unsere Natur gereinigt wird, nämlich die Heiligung, die nimmt etwas von uns, aber die schenkt uns auch etwas. Die nimmt nämlich die alte Natur oder das Erbteil, was wir empfangen haben von unseren Ureltern, welches Erbsünde genannt wird, und schenkt uns eine neue Natur. Nun ist das Herz rein, ist der Zustand, wie Gott den Menschen geschaffen hat, im Paradies wiederhergestellt. Und in solch einem Herzen kann der Heilige Geist bleibend wohnen. Da muss er nicht draußen stehen. Da ist es nicht mehr notwendig, dass ein Kind Gottes immer wieder betend sagt, Herr, helf mir, schenke mir den Geist, fülle mich mit deinem Geist. Sondern wenn wir in Wirklichkeit ein völliges Opfer sind und unsere Natur gereinigt ist und dieses Erbgut abgetan ist, dann zieht der Heilige Geist ein, wie auch das Wort Gottes es bezeugt und viele Lieder. Wenn wir ein völliges Opfer gebracht, dann sendet Gott das Feuer und nimmt also das Opfer an. Nun, wir haben gesagt, er nimmt etwas, die Heiligung nimmt etwas weg, aber sie gibt auch etwas. Und wir haben auch bezeugt, dass sie den Heiligen Geist, die größte Gabe, bekommen wir. Und mit dem Heiligen Geist, der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, denke im 5. Kapitel, wenn ich mich nicht irre, da heißt es so, Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also wir sehen, wenn der Heilige Geist in uns einzieht, dann wird auch die vollkommene Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Und diese Liebe haben wir gehört, Geschwister, den vorherigen Sonntag, wo der Bruder Albrecht Eduard hier war. Und dann hat er die Frage gestellt, er möchte sein Thema so heißen, also wie sehr lieben wir den Herrn? Es mag wohl sein, dass in einem Zustand, wo der Mensch wiedergeboren ist, aber er lebt jahrelang fort. Und der Heilige Geist wohnt nicht in seinem Herzen, dann kann es gut sein, dass diese Liebe etwas schwächer geworden ist. Man sagt so, die erste Liebe der Gemeinde zu Ephes wurde gesagt, aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und wenn diese erste Liebe nicht mehr in unserem Herzen ist oder wenn sie so allmählich verschwindet, dann haben wir auch gehört, wie ein junger Christ kam zu einem erfahrenen Christ. Und der hat ihm so gesagt, also er fühlt nicht das Innere, wirklich diese Liebe, dass sie so glühend in ihm ist. Und er kann nicht antworten, ob er wirklich der Heiland so liebt, wie es vor Gott wohlgefällig ist. Und dann hat jener ihm den Rat gegeben und hat ihm so gesagt, wenn du nicht weißt, ob du Jesus so liebst, dann stell dir doch die Frage von der anderen Seite. Wie liebt dich Jesus? Das heißt, geh unter das Kreuz. Schaue, was der Heiland für dich getan hat. Wie er blutend hangt am Kreuz. Und wie er für meine Sünde gebüßt hat. Und dass er aus Liebe zu mir sein Blut vergossen hat. Und dann wird es dir klar werden. Und so hat er es gemacht. Und so sollten wir es auch machen. Dann werden wir vielleicht angespannt werden, vielleicht besser ihm zu dienen. Wenn wir immer wieder das betrachten, was der Herr Jesus für mich gelitten hat, persönlich, nicht für die andere, nicht für die Welt, nicht für all das Allgemeine, aber wir möchten den Herrn Jesus, seine Liebestat persönlich an uns betrachten, dann haben wir Ursache. Geschwister, wenn ich heute zurückdenke, manchmal über mein Leben, dann geht es mir oft so, dass ich oft denke, Herr, die größte Geduld, die größte Barmherzigkeit, die größte Liebe hast du an meiner Seele erwiesen. Denn ich weiß, wie ich war und ich weiß, wie ich heute bin und ich weiß, in welchen Gefahren du hast mich bewahrt, vor physischem Tod, auch vor dem geistlichen Tod. Und wie der Liederdichter sagt, Herr, solche Liebe ist mir zu groß. So geht es mir manchmal auch. Also lasst uns immer wieder unter das Kreuz gehen und betrachten, was der Herr Jesus für mich getan hat. Dann wird wieder eine Ursache sein, dass diese Liebe wieder als neue entbrannt. Alle die anderen Eigenschaften, aber die wurde schon öfters geredet, die will ich lassen. Noch kurz, welche Voraussetzungen sind notwendig, den Geist zu empfangen? Also bloß die Bibelstelle, was schon erwähnt wurde, wenn wir zu ihnen zurückkommen, dann wissen wir, Geschwister, also es wurde auch, der Heiland hat immer wieder es wurde hier und oft hören wir in Predigten, auch wenn wir lesen, aber wir werden oft darauf hingewiesen, dass der Heiland seinen Jünger gebot und hat gesagt, bleibet in Jerusalem. Und dann wurde gesagt, sie sollten in Jerusalem. Das sagt der Heiland auch, wenn wir jetzt nehmen, Lukas 24, in Lukas 24, ich glaube, 49. Vers, sagt er es. Und dann in der Apostelgeschichte, gleich im ersten Kapitel, 4. Vers, dort sagt es auch, erzählt Lukas derselbe und sagt, nachdem er den Jüngern den Befehl gegeben hat, ich sage es mit meinen Worten, in Jerusalem zu bleiben, und fuhr er gen Himmel. Also er hat ihnen diesen Befehl gegeben. Was war der Zweck? Warum hat er so dringlich gesagt, bleibet in Jerusalem, egal wie lange es dauert? Sie haben nicht gefragt, wie lang oder wann wird die Verheißung gegeben werden. Ja? Und sie waren gehorsam. Wir lesen, nachdem er von ihnen schied, kehrten sie zurück vom Ölberg und kamen nach Jerusalem und waren dort beieinander. Und so waren sie. Welche geistliche Bedeutung hat das doch wohl auf uns? Wir wissen, wir sind nicht in Jerusalem, aber wir sind im geistlichen Jerusalem. Wenn ein Kind Gottes sich bekehrt, dann ist es im geistlichen Jerusalem. Und es ist unbedingt notwendig, dass wir als Wiedergeborene in der Gemeinde bleiben, dass wir als Wiedergeborene in Christus bleiben. Wir haben in der Vorlesung wiederum gelesen und dort steht so, und der Heiland bestätigt es und sagt, so ihr in mir bleibet. Also das Bleiben in Jerusalem ist notwendig, das heißt das Bleiben in der Gemeinde, tätig sein in der Gemeinde. Nicht nur allein, das ist maßgebend, wenn man bekehrt ist, man ist wiedergeboren, jetzt bin ich in der Gemeinde und jetzt, egal wie mein Leben geht, sondern es heißt auch, in Jesu bleiben. In der Bibelstelle, wo der Heiland von dem Weinstock, ich möchte sie nochmal lesen. Hier sagt er so, ab 2. Vers, eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegwerfen, wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Bleibet in mir, Vers 4, und ich in euch, gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber. Sie bleibet denn am Weinstock, also auch ihr nicht, bleibet in mir. Also dieses wird betont. Auch dort hat er gesagt, bleibt in Jerusalem. Wir können jetzt sagen, als in der Gemeinde bleiben, das heißt in der Gemeinde Christi. Und dann aber auch Frucht bringen, in Jesu bleiben. Und auch tätig sein und auch so leben, dass Gottes Wohlgefallen auf uns. Nur dann können wir zu Gott kommen und bitten, dass er möchte uns den Tröster senden und dass er möchte unser Opfer, welches wir in der Heiligung ihm darbringen, annehmen kann. Denn wenn wir keine Frucht bringen, das heißt, wenn unser Leben nicht stimmt, Geschwister, dann sind wir nicht bereit für die Heiligung. Für die Heiligung muss der Mensch auch bereit sein. Das heißt, er muss sein in der Gemeinde, das heißt, er muss sein in Jesus Christus und das heißt, er muss ein Leben führen, ein Siegesleben, ein überwindendes Leben. Und dann kann er zu Gott kommen. Und wenn unser Zustand diesem entspricht oder jedes wiedergeborene Kind Gottes zu Gott kommt, dann wird Gott auch seine Verheißung an ihm wahrmachen. Es ist mein Wunsch und Gebet, dass alle, die wir hier sind, die wir erfahren haben, dass wir in ihm bleiben und die, wo diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, dass sie möchten bestrebt sein, um auch diese Erfahrung zu machen. Der Herr segne uns. Amen.